Wissensfunk, eine Produktion von DVGW Wissenswert. Wissenschaftliche Fakten und aufschlussreiche Einblicke in die Welt des Wassers und Wasserstoffs.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wissensfunks. Ich bin Frederik Keil aus dem Team der Wissenschaftskommunikation des DVGW. Im April habe ich mit der Expertin Svetlana Schölzel das Thema vierte Reinigungsstufe in der Abwasserbehandlung besprochen und welche großen Auswirkungen dieser auf den Gewässerschutz und auch auf die Trinkwassergewinnung hat. Vor allem in Gegenden mit kleinen Wasserkreisläufen, wie zum Beispiel Berlin, wo die vierte Reinigungsstufe bereits seit Jahren Standard ist. Wenn Sie das Thema interessiert, hören Sie sich gerne unsere letzte Wissensfunkfolge an. Heute sind wir dagegen wieder im Bereich Energie unterwegs und über das Thema dieser Folge wird in Deutschland aktuell stark diskutiert. Energiespeicher. Ein Thema, das im Energiebereich nicht neu ist, aber spätestens seit den Diskussionen um das Kraftwerksstrategiegesetz der Bundesregierung in den letzten Wochen auch starke mediale Aufmerksamkeit bekommt. Denn Speicher sind für eine sichere und stets verfügbare Energieversorgung essentiell. Erneuerbare Energien wie Wind und Photovoltaik liefern uns Strom, aber nicht immer dann, wenn wir ihn brauchen. Sowohl in Tageszeiträumen als auch saisonal. Um diese Energie zu speichern, gibt es verschiedene Speicherarten. Welche Arten von Speichern es gibt, wofür sie sich am besten eignen und wie ein gut funktionierendes Energiesystem speicherseitig aussieht, das möchte ich in dieser Folge des Wissensfunks mit zwei Experten besprechen. Zum einen begrüße ich Stefan Bauer, Head of Green Gas Technology bei der RAG Austria, dem größten Energiespeicherunternehmen Österreichs. Er ist im Unternehmen verantwortlich für den Underground Sun Storage, den 2023 weltweit ersten eröffneten Wasserstoffspeicher in einer unterirdischen Gaslagerstätte, welcher die saisonale Speicherung von erneuerbaren Energien ermöglicht. Herzlich willkommen, Herr Bauer.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Und als zweites begrüße ich Thomas Deutschle von der Thüger Gruppe, die aus über 100 Stadtwerken und Regionalversorgern besteht, die deutschlandweit ca. 4,5 Millionen Kunden mit Strom versorgen. Er ist dort im Bereich Erzeugung und Wärme zuständig für die Themen Windenergie und Batteriespeichersysteme. Hallo, Herr Deutschle.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Herr Bauer, Herr Deutschle, warum sind Energiespeicher eigentlich so entscheidend für das Gelingen der Energiewende?
Ja, wie eingangs schon erwähnt, also das Thema Energiespeicher ist ja nicht neu. Energiespeicher begleiten uns von Anbeginn an durch die Energiewelt. Wenn ich heute einen Kachelofen daheim betreibe, dann werde ich dafür sorgen, dass trockenes Holz vor dem Haus gelagert ist. Und wenn ich eine Ölheizung habe, dann werde ich schauen, dass der Öltank gefüllt ist, bevor der Winter losgeht. Und in den größeren Systemen ist das ein bisschen entkoppelter oder die Konsumentinnen und Konsumenten nehmen das nicht mehr so wahr. Aber natürlich die fossilen Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke sind systemisch verbunden mit großen Speichern. Und dieses System müssen wir natürlich auch in der Energiewende mit berücksichtigen. Energiewende zum großen Teil auch getragen durch eine zunehmende Elektrifizierung. Wir können nicht nur die Erzeugung von erneuerbarer Energie, Strom betrachten, sondern wir müssen auch Speicherlösungen dafür entwickeln, damit die Energiewende gelingt und damit wir nicht nur von einer Energieerzeugung sprechen, sondern von einer Energieversorgung sprechen. Letztendlich ist das, was unsere Kundinnen und Kunden erwarten.
Genau, ich kann das nur ergänzen, also auch mal mit dem Fokus auf den Strom, auf die Stromwelt betrachtet. Energiewende bedeutet ja vor allen Dingen auch die Transformation von fossilen Energieträgern zu erneuerbaren Energieträgern, also Wind und PV. Und das haben Sie auch schon in der Anmoderation gesagt, die erzeugen ihren Strom eben nicht unbedingt immer dann, wenn man ihn braucht. Von daher benötigt man eben Systeme, die letztendlich diese überschüssige Energie in den Zeiten der Überproduktion ja irgendwo speichern können und dann zu einem späteren Zeitpunkt dann entsprechend wieder bereitstellen. Diese Flexibilität ist notwendig. Man sieht das halt im Prinzip jeden Tag, wenn man sich die Börse anschaut, wenn man sich die Spotmärkte anguckt, gerade in den Sommermonaten oder Frühlingsmonaten, jetzt ist es eigentlich fast täglich, ab dem späten Vormittag drehen die Börsen dort in den negativen Bereich oder in die negativen Preise. Das zeigt im Prinzip auch dieses Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage und eben letztendlich auch die Notwendigkeit, diese Flexibilitäten dementsprechend zu bedienen, damit im Prinzip umzugehen.
Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, negative Preise, das wäre auch so mein nächster Punkt. In der Branche und auch in Medien hört man ja immer wieder, dass Windenergie und Solaranlagen zum Teil auch abgeregelt werden müssen, weil der Strom nicht genutzt werden kann. Wo stehen wir denn aktuell, was die Speicherkapazitäten angeht? Sind wir da auf einem guten Weg oder gibt es da noch viel zu tun?
Also ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben aktuell ungefähr 80 Gigawatt an zugesagten Netzanschlüssen. Wenn dort im Prinzip die Branche das umsetzen könnte, was sie gerne wollte, wäre das noch viel mehr. Es liegt dann daran, dass die Netzanschlusskapazitäten nicht in der Form vorhanden sind, wie sie letztendlich gebraucht werden würden, um diesen Bedarf an Flexibilität in den Griff zu bekommen. das ist trotzdem schon ein sehr guter Wert und wird sicherlich auch noch weiter steigen. Und genau das ist der Punkt. Also dieses Abregeln passiert ja, weil die Netze im Prinzip dann mit diesen Mengen an Strom überfordert sind und die Flexibilitäten an der Stelle nicht bereitstehen. Da muss der Netzbetreiber eingreifen und macht dann diese Redispatch-Maßnahmen. Und da wären Speicher oder Sinnspeicher eine gute Gelegenheit und eine gute Möglichkeit, auch diesen Bedarf besser zu steuern.
Mhm. Herr Bauer, wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe das durchaus ähnlich. Vielleicht meine Nuance, die ich noch dazu beitragen kann, ist, also ich glaube, was Batteriespeicher anbelangt und damit dieses relativ kurzfristige Verschieben von Leistung, da ist, glaube ich, der Weg gut vorgezeichnet. Da, wo es sicher noch mehr Anstrengung bedarf, ist, wenn es darum geht, eben Saisonalverschiebung zu machen oder auch über längere Zeiträume, Dunkelflauten, dann eine Versorgung sicherzustellen. Das funktioniert dann, wenn ich auf bestehende fossile Kraftwerke noch zurückgreifen kann, solange die noch am Netz sind und auch entsprechende Speicher im Vorfeld haben, dann füllen die quasi die Lücke, die die Erneuerbaren noch hinterlassen. Aber wenn die dann vom Netz gehen, dann wird es halt schwierig. Und da kommt natürlich die Kraftwerksstrategie ins Spiel. Und die müssen natürlich auch wieder gemeinsam mit Speichern gedacht werden.
Es gibt ja verschiedene Arten von Energiespeichern. In Ihren beiden Fällen sprechen wir ja vor allem über Batteriegroßspeicher und Wasserstoffspeicher. Was macht denn diese beiden Speicherarten jeweils aus und wo ordnen Sie sich damit im Gesamtüberblick auf den verschiedenen Arten von Energiespeichern ein, um vielleicht einmal so einen Eindruck zu gewinnen für die HörerInnen?
Wenn ich beginnen kann, für mich sind beide Speichertechnologien absolut relevant und stehen auch in keiner Konkurrenz zueinander, sondern sie bringen eigentlich unterschiedliche Dienstleistungen. Und die Charakteristik von Batterien ist eben einfach dieses kurzfristige Verschieben, dieses rasche Reagieren, Tag-Nacht-Ausgleich, vielleicht auch noch jetzt Wochenende in die Woche hineinschieben. Dafür sind sie perfekt geeignet. Und die Wasserstoffspeicher oder die Speicherung von Strom in Form von Molekülen ist eine ganz andere Dimension. Da sprechen wir eben dann wirklich von einer Saisonalverlagerung, von der Verlagerung in andere Monate oder vom Überdauern oder Durchtauchen von Dunkelflauten, die halt auch 2-3 Wochen einmal dauern können. Da liegt einfach ein anderes Energievolumen dahinter, das über Batterien nicht darstellbar ist.
Ja, ist vollkommen richtig, sehe ich auch so. Also Batteriespeicher für den kurzfristigen Flexibilitätsbedarf, saisonale Speicher wie Wasserstoffspeicher gibt es ja auch als Wärmespeicher, gibt es ja auch saisonale Speicher. Schwierig im Bau, aber haben einen anderen Fokus. Aber es ist eben ja vollkommen richtig dargestellt. Also wir bei Batteriespeichern sprechen wir jetzt aktuell eben vor allen Dingen um Speicher im Bereich 2 Stunden, 3 Stunden, die entsprechend dann ihre Kapazität dort zur Verfügung stellen. Was natürlich jetzt so eine Dunkelflaute nicht überbrücken kann. Dafür braucht es andere Lösungen und ich sehe das ganz genauso wie Herr Bauer. Das ist keine Konkurrenz, das ist ein gegenseitiges Ergänzen.
Mhm. Vielleicht kann ich da noch auch ergänzen, wenn es Richtung Wasserstoffspeicher geht, geht es ja auch noch um mehr als nur einen Stromspeicher. Also das ist schon natürlich ein wesentlicher Aspekt, aber Wasserstoff kann ja auch dazu dienen, stofflich verwertet zu werden in der Industrie, in der chemischen Industrie. Vor allem auch dafür braucht es letztendlich eine sichere Versorgung, die eben durch solche Speicher zur Verfügung gestellt werden kann. Aber es sind dann auch natürlich strategische Komponenten. Ja, das geht bis in die Landesverteidigung hinein, wo man sich wirklich strategische Reserven anlegen kann auf diese Art und Weise. Und genauso auch als Handelsinstrument werden solche Speicher genützt. Aber das gilt dann auch schon wieder für Batteriespeicher, die natürlich auch ihre Margen aus den Märkten ziehen können.
Ich würde gleich, bevor wir auf das Thema Batteriegroßspeicher nochmal ein bisschen näher eingehen, welche so klassischen Szenarien, wir haben gerade schon gehört, Dunkelflauten, so von mehreren Tagen bis mehreren Wochen, zum Teil Stunden, zum Teil saisonale Speicherung. Was sind so die typischen Szenarien, auf die unterschiedliche Energiespeicher angewiesen sind, beziehungsweise wofür das System angewiesen ist, wenn es um Energiespeicher angeht?
Typisches Szenario vom Batteriespeicher ist eigentlich jetzt im Sommer. Wir haben tagsüber eine große oder eine starke Sonneneinstrahlung, eine entsprechend hohe PV-Einspeisung ins System, die dazu führen, dass die Netze jetzt auch dann überlastet sind, dass dann auch die Börsen negativ werden. Das Ganze ändert sich dann im Laufe des Tages in Richtung der Abend- und Nachtstunden. Da ist dann das Angebot nicht mehr da, natürlich die Sonne nicht mehr da. Es ist ein bisschen komplexer, ist dann schon noch, wir haben ja die Windenergie auch noch, aber wenn man jetzt mal nur bezieht auf den PV-Bereich, hat man in der Regel jetzt so ein Bild, dass man tagsüber, wenn man sich die Spotmärkte anguckt, dann eben niedrige und negative Preise hat und in den Abendstunden dann eben und auch in den Morgenstunden dann eben sehr hohe Preise hat. Und das ist das, ich sag mal, aktuell attraktive Bild für so einen kurzfristigen Speicher, der letztendlich dann natürlich diesen Spread für Arbitragegeschäfte nutzt. Das heißt also, er nutzt im Prinzip die günstige Energie oder die kriegt sogar noch Geld dafür, wenn er in den Mittagsstunden den Speicher lädt und in den Abendstunden entsprechend entlädt.
Und wenn wir jetzt ab vom tagesmäßigen, sage ich jetzt mal, oder stundenmäßigen gehen, so in die Richtung Wochen, Monate bis saisonale Sachen, was sind da so die typischen Abstufungen? Ich frage jetzt mal so als Laie, ab welchem Level lohnt sich sozusagen mehr diese kurzfristige, schnelle Speicherung von Strom in puncto Batteriespeicher und wann ist sozusagen dieser Faktor, okay, irgendwann werden die Mengen entweder zu groß oder die Produktion ist einfach nicht da, um halt diese größeren Abstände sozusagen zu decken. Kann man da sagen, dass es so eine Art Skala gibt, ab wann sich sozusagen Batteriespeicher lohnt, ab wann sich Wasserstoffspeicher lohnt, wann sich gegebenenfalls auch andere Speicheroptionen wie Pumpspeicherkraftwerke oder ähnliches nutzen? Herr Bauer vielleicht.
Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber im Endeffekt ist es dann auch eine Optimierungsrechnung, weil die Batterien, die jetzt, sage ich mal, was die Investition pro Megawattstunde Speicherkapazität anbelangt, deutlich höher liegt als ein Gasspeicher, lebt ja davon, dass ich oft dieses Volumen umsetzen kann und mehr oder weniger täglich aus- und einspeichern. Und irgendwo zahlt sich dann eine zusätzliche Installation von mehr Leistung und Volumen nicht mehr aus und ich muss irgendwo in die Molekülspeicherung gehen. Ich glaube aber, dass es auch je nach Region unterschiedliche Szenarien gibt. An der Nordseeküste haben wir eher diese Dunkelflauten-Szenarien. Je weiter wir dann im Kontinent nach Süden gehen, überwiegen oft die PV-Installationen und weniger Wind. Da kommt dann noch stärker dieser saisonale Charakter zum Tragen. Und wenn ich dann noch weiter in den Süden gehe oder in andere Regionen gehe, dann sind es vielleicht eher Themen wie Vermarktung oder Energieexport. Wie kann ich hier Wertschöpfung generieren und in die Verbrauchszentren zum Beispiel nach Mitteleuropa bringen? Und auch dafür, um diese Infrastruktur Import-Export zu betreiben, brauche ich letztendlich auch Produktionsspeicher, die mir dann erst den Betrieb dieser Infrastruktur ermöglichen.
Herr Deutschliff.
Was Sie gerade sagten, Herr Bauer, das Thema Optimierung, es ist ja genau richtig. Also es ist tatsächlich so, Batteriespeicher sind derzeit auch, so werden sie konzipiert für den kurzfristigen Markt. Und man muss sich natürlich dann die Frage stellen, macht es Sinn, einen Speicher jetzt so groß zu bauen, dass man beispielsweise eine zweiwöchige Dunkelflaute damit übersteht? Das wird sich sehr wahrscheinlich nicht rechnen, weil die müssen einfach laufen, die müssen mehrmals am Tag, müssen die ihre Kapazität laden und entladen, entsprechende Zyklen fahren. Weil natürlich kostet das Geld, den Speicher zu bauen, die Module kosten Geld, das sind ja auch noch Komponenten mit dabei. Das muss ich refinanzieren und das ist alles auf den kurzfristigen Markt angelegt und nicht auf irgendwie darauf einen längeren Zeitraum zu überbrücken. Soweit reichen die Prognosemodelle ja auch nicht, dass man jetzt sagt, es macht irgendwie Sinn, darauf zu warten, dass man irgendwann im Januar mal 3 Wochen keine Sonne und keinen Wind hat und man lädt den Speicher dann irgendwann voll und dann sind die Preise so hoch, dass sich das rechnet. Das wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren.
Dann würde ich einmal tiefer eintauchen in das Thema Batteriegroßspeicher und Sie einmal die Frage stellen, Herr Deutschliff, was genau versteht man eigentlich unter einem Großbatteriespeicher?
Ja, ein Großbatteriespeicher hat eine relativ große Kapazität, das sagt der Name schon aus. Wir sagen immer so, mindestens eine Megawattstunde Kapazität im Speicher ist ein Großbatteriespeicher. Es sind in der Regel Speicher, wo man immer sagt, in front of the meter, also nicht irgendwo als Heimspeicher oder als Gewerbespeicher hinter einem Zähler, sondern die hängen dann direkt irgendwo an einem Umspannwerk in der Mittelspannung, in der Hochspannung, in der Höchstspannung, haben dort entsprechenden Netzzugang und beteiligen sich eben am Großhandelsmarkt, am Spotmarkt und auch am Regelenergiemarkt, also bieten dort im Prinzip auch ihre Leistung auf den verschiedenen Regelenergiemärkten an, bestehen aus verschiedensten Komponenten, also wir haben natürlich die Batterien, die Batteriemodule. In der Regel, was klassisch ist, die kommen jetzt immer im Schiffscontainer, 20-Fuß-Container. Da ist dann aber auch noch was dabei, also Wechselrichter, Trafo, Schaltanlage. Dann sind da noch diverse Systeme drin, Überwachungssysteme, Brandschutz, Energiemanagementsystem. So, das grenzt das Ganze ab. Vielleicht hat man es schon mal gesehen, wenn man am Umspannwerk vorbeifährt, sieht man jetzt öfter mal, da werden dann Container hingesetzt, so Schiffscontainer, das sind dann die Batteriespeicher. Aber nicht nur in der Form, es gibt sie auch quasi in-house, da werden sie dann halt in so Racks gestellt und das macht man dann vor allen Dingen dort, wenn man Lärmschutz Vorgaben hat, die man vielleicht jetzt anders nicht lösen kann.
Und wie funktionieren diese Systeme? Also zum einen vielleicht einmal kurz technisch, aber auch so innerhalb des Systems. Sie hatten ja vorhin schon mal angedeutet, zu welchen Zeiten ungefähr Batteriespeicher ja sozusagen sich einschalten bzw. aktiv werden. Ja. Können Sie das einmal kurz erläutern?
Ja, ganz kurz. Bin auch kein Physiker, aber so ganz kurz, was ich noch so aus der Schule kenne. Also die haben halt eine Kathode, eine Anode und da ist ein Elektrolyt in dem System drin und eine Trennschicht, ein Separator. Jetzt werden halt vermehrt eben diese LFP-Systeme eingesetzt, Lithium, Eisen, Phosphat. Ionen werden dann entsprechend mit dem Ladestrom rausgelöst, bewegen sich zur Anode und werden dann entsprechend bei der Entladung über einen separaten Stromkreis zurückgeführt, was dann ja letztendlich das Entladen dann verursacht oder was die Entladung darstellt. Mhm. Eingesetzt werden sie, wie gesagt, eben auf den kurzfristigen Markt, am Handelsmarkt, Zeiten, wenn der Preis negativ oder sehr niedrig ist, da nutzt man das eben, um die Speicher zu laden. Und zu späteren Zeitpunkten oder zu anderen Zeitpunkten, wenn der Preis steigt oder hoch ist, zu entladen. Und diese Differenz, die man dann durch so einen Ladezyklus erhält, ist letztendlich dann der Gewinn, den ein Speicher erzeugen kann.
Und wo werden diese heute typischerweise eingesetzt? Also wenn wir jetzt von diesen 1 Megawatt oder ab 1 Megawattstunden sozusagen sprechen, die als Großbatteriespeicher, wo ist da der typische Einsatz oder Standort im System?
Also idealerweise ist es dort, wo man irgendwie einen guten Netzzugang hat. Das bietet sich natürlich an Standorten, wo Kraftwerke stehen oder Kraftwerke standen. Jetzt gerade so diese Kernkraftwerke, die rückgebaut wurden, wo entsprechend große Netzanschlusskapazitäten da sind, eignen sich natürlich wunderbar. Oder auch Steinkohlekraftwerke, beispielsweise Braunkohle, die eben durch den Kohleausstieg dann frei werden, eignen sich wunderbar. Idealerweise hat man irgendwo, wenn man keinen Zugriff auf einen Kraftwerksstandort hat, ein geeignetes Grundstück, entsprechend groß in der Nähe von einem Netzzugang, von einem Umspannwerk, dass man irgendwo auf so einen Einspeisepunkt zugreifen kann. Danach unterscheidet sich eigentlich auch so ein bisschen die Größe der möglichen Speicherparks. Also klassischerweise hat man an ehemaligen Kraftwerksstandorten eben hohe Anschlusskapazitäten, auf die man zugreifen kann, dann ist dort auch die Möglichkeit, einen entsprechend großen Batteriespeicher zu bauen. An anderen Standorten, wo vielleicht noch ein Stück weit Netzreservekapazität vorhanden ist, sind die Speicher in der Regel dann aber auch ein Stück weit kleiner. Mhm. Also da spricht man dann nicht mehr von hunderten Megawatt oder sogar Gigawatt, sondern dann eben von 10 oder 20 oder auch mal 30 Megawatt. Also das heißt, klassischerweise an den Kraftwerksstandorten eher die großen Batteriespeicher und an Alternativstandorten, die dann aber auch in der Nähe von Umspannwerken sind, dann eher die kleineren
Speicher. Also man nutzt praktisch so ein bisschen die frei gewordene Infrastruktur von ehemaligen Kraftwerken auch, weil da einfach sich die Anschlussmöglichkeiten viel mehr ergeben.
Genau, und da, wo sie vorhanden ist, nutzt man das. Und ich sage mal jetzt so, auch bezogen auf mein Unternehmen in der Tüger-Gruppe, das sind ja dann eher die Stadtwerke und Regionalversorger, die weniger die Großkraftwerke betrieben haben in der Vergangenheit. Dort sind die verfügbaren Kapazitäten in der Regel nicht so groß. Die schauen, dass dann irgendwo auch an den Umspannwerken noch Möglichkeiten vorhanden sind. Beim Netzbetreiber müssen die entsprechenden Anfragen gestellt werden. Und wenn dort noch verfügbare Kapazität da ist, versucht man dann eben dort das entsprechend zu reservieren.
Wir haben schon jetzt gehört, welche Rolle Großbatteriespeicher im Stromnetz spielen. Dass sie vor allem dazu da sind, tagesaktuelle oder stundenweise Schwankungen im Stromnetz halt auch auszugleichen. Wenn wir jetzt Großbatteriespeicher als Beispiel nehmen, sind diese dann auch eher dafür geeignet, also nicht nur heute, sondern auch was die zukünftige Entwicklung angeht, für diesen stundenweisen oder tageweisen Speicher? Oder gibt es auch schon Modelle oder Ideen, dass Batteriespeicher sich irgendwann lohnen könnten oder halt auch darauf ausgelegt werden, dass sie halt eben längerfristig auch eine Stromspeicherung ermöglichen?
Der Trend geht zu den Mehrstundensystemen. In der Vergangenheit wurden die Speicher meistens so als Einstundenspeicher gebaut. Also Einstundenspeicher heißt, die Leistung und die Kapazität sind gleich. Also 1 MW Leistung, Lade-Entladeleistung, 1 MWh Kapazität. Das ändert sich. Aktuell sind es hauptsächlich 2-Stunden-Speicher, also 1 MW Lade-Entladeleistung, 2 MWh Kapazität. Und das werden jetzt Systeme, in denen die Kapazität länger nutzbar ist. Also es geht hin zu 3-Stunden-Speichern und noch 4-Stunden-Speichern. Aber man ist noch lange nicht da, dass man jetzt sagt, das sind irgendwie 10-Stunden-Speicher oder 20-Stunden-Speicher oder noch mehr. Mhm. Es bleibt, ich sag mal so, auch auf absehbare Zeit da, dass die Batteriespeicher sich auf dem kurzfristigen Markt betätigen werden.
Okay.
Genau, ansonsten ist das eben so, wie wir es gerade schon gesagt haben, jetzt darauf zu warten, dass dann irgendwelche Phasen im System entstehen, wo über einen längeren Zeitraum es sich lohnt, diese Kapazitäten bereitzustellen. Dazu eignen sich andere Lösungen. Also dazu ist dann, sind wir dann eher bei den Wasserstoffspeichern und bei den Gasspeichern, die dann da entsprechend eingreifen müssen.
Dann einmal zum Thema so Praxis und Skalierung. Wie groß sind denn solche Speicheranlagen heutzutage? Also welche Fläche benötigt man dafür und wie ist das im Vergleich zum Beispiel zu einem Kraftwerk? Sie hatten ja schon gesagt, dass es zum Teil auch auf alten Kraftwerkstandorten solche Speicheranlagen gibt. Aber wenn man das jetzt mal so platzmäßig vergleichen würde, wie wäre denn das?
Also ich sag mal, überschlagsmäßig kann man da so eine Rechnung machen. Ich sagte ja schon, die Speicher, die kommen ja meistens in diesen Seekontainern, in 20-Fuß-Containern. Die werden dann platziert, da muss man Fundamente entsprechend bereitstellen. Es kommen aber noch ein paar Anlagen dazu. Man braucht Trafos und Wechselrichter und auch eine Schaltanlage. Und wenn man das Ganze mal so runterbricht, und das ist auch ein Stück weit anbieterabhängig, es gibt dann Systeme, die haben ein bisschen mehr Kapazität im Container und manche ein bisschen weniger. Also man könnte ungefähr sagen, 50 Quadratmeter pro MWH oder 100 Quadratmeter pro MW für einen Batteriespeicher, das ist so ungefähr ein Daumenwert. Und ich habe mal versucht zu recherchieren, für ein Gaskraftwerk komme ich auf etwas höhere Werte. Da hatte ich jetzt so 150 Quadratmeter pro MW als Überschlagswert. Von daher kann man das für einen Batteriespeicher auch flächenmäßig ein Stückchen günstiger umsetzen. Mhm. Und man darf natürlich nicht vergessen, bei einem Fossilkraftwerk kommt da natürlich noch mehr dazu. Also man hat im Prinzip dann auch die ganze Infrastruktur, die man noch dazu braucht, also Gasleitungen, Explorationsfelder, Förderfelder und sowas. Das erstmal bei den, wenn man das jetzt nur auf den Batteriespeicher bezieht, nicht. Natürlich sind da auch in der Erzeugung dann entsprechend die Flächen PV-seitig und windseitig natürlich auch relevant.
Wie schnell lässt sich denn so ein Großbatteriespeicher aufbauen? Also Sie haben ja schon gesagt, das kommt ja zum Teil in Containern. Das wirkt ja so, als ob es relativ schnell skalierbar und aufbaubar sozusagen ist. Aber sagen wir jetzt mal so, von der Anlieferung bis zur Errichtung beim Standort, bis zum Anschluss sozusagen, funktioniert das relativ schnell mit so einem Aufbau? Oder ist es dann doch mehr, als man denkt?
Also von der Anlieferung bis zum Aufbau und Inbetriebnahme, Probebetrieb ist das jetzt nicht so dramatisch. Es ist eher so, dass man relativ lange auf die Komponenten warten muss, insbesondere Trafos und Schaltanlagen. Ist man jetzt aktuell eben bei Wartezeiten oder Lieferzeiten von über 40 Wochen. Hm. Dann muss man natürlich auch entsprechend lange Zeiträume einplanen, um das System ordentlich zu planen. In der Regel braucht man eine Baugenehmigung und auch da muss man halt eben mit den Behörden arbeiten. Das dauert auch erfahrungsgemäß Wochen bis Monate, bis man eine Baugenehmigung hat, sodass wir davon ausgehen, von der Investitionsentscheidung bis zur Inbetriebnahme ein Jahr, mindestens eher anderthalb Jahre, muss man sagen. Und da ist sozusagen der Errichtungszeitraum und der Inbetriebnahmezeitraum das Kürzeste. Das sind eher die Zeiten, die man halt vorher im Prinzip braucht, um auf die Genehmigung zu warten und letztendlich auch auf die Anlieferung der Elemente.
Wenn ich es vergleiche aus dem Windenergiebereich, zumindest war es noch vor einigen Jahren so, dass man da für Windenergieanlagen zum Teil mehrere Jahre von der Planung bis zur fertigen Umsetzung gerechnet. Das hat sich hoffentlich auch mittlerweile etwas beschleunigt, hoffe ich zumindest. Aber dann klingt es ja bei Batterien.
Hat sich beschleunigt, ja.
Dann klingt es aber bei Batteriespeichern ja gar nicht mal so schlecht mit anderthalb Jahren.
Also bei einer Windenergieanlage brauchen Sie eine Böhmisch-Genehmigung. Das ist ein ganz anderes Verfahren. Also das ist halt viel aufwendiger. Da sind auch noch deutlich mehr Gutachten erforderlich. Da wird noch viel mehr gefragt. Auch die Umweltauswirkungen sind da ein Stück höher. Richtung Lärm, Richtung Avifauna, also Vogelschutz, Fledermäuse und so weiter. Das ist bei Batteriespeichern nicht so. Beim Batteriespeicher hat natürlich auch Auswirkungen. Insbesondere Lärm ist ein Thema. Transformatoren und Wechselrichter machen auch Krach. Also das ist auch nicht so ganz leise. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall mit einem Schallgutachten beschäftigen und auch der Brandschutz spielt eine Rolle, weil natürlich kennt man auch aus den Medien von Heimspeichern, die dann mal abgebrannt sind oder Elektroautos, die abgebrannt sind, aber die Feuerwehren und auch die Genehmigungsbehörden gucken schon ganz genau darauf, dass der Brandschutz da gut eingehalten ist und dass entsprechend Löschwasser verfügbar ist und Brandschutzmauern gegebenenfalls vorhanden sind. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, den man dort in der Genehmigung und im Bau beachten muss. Es ist aber im Vergleich jetzt vom Genehmigungszeitraum her, vom Umfang her, doch deutlich einfacher als eine Windenergieanlage.
Okay. In der aktuellen Diskussion um die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung gibt es ja viele kontrovers diskutierte Punkte. Einige Akteure behaupten, Batteriespeicher können eine sichere Versorgung nicht gewährleisten, weil ihre Kapazitäten zu gering sind und wir deshalb eher Kraftwerke bräuchten, um die Energieversorgung zu stabilisieren. Nun haben wir in unserem Gespräch ja schon festgestellt, es gibt ja sehr unterschiedliche Einsatzfunktionen von Speichern und auch von Kraftwerken. Aber wie schätzen Sie das denn aktuell ein? Ist es so, dass halt Batteriespeicher, zumindest habe ich so das Gefühl, von vielen Akteuren häufig als gar keine wirkliche Option zur sicheren Versorgung halt gesehen werden in so einem Maßstab, als dass sie relevant wären. Wie sehen Sie das?
Es hat seine Berechtigung, es ist erforderlich, es kann auch natürlich einen erheblichen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. Es ist natürlich aber so, wenn wir wieder bei dem Beispiel sind, Dunkelflaute, sind gesicherte Kapazitäten in anderer Form erforderlich. Es hängt natürlich auch ein Stück weit davon ab, wie flexibel das Gesamtsystem aufgestellt wird. Da ist auch insbesondere die Verbraucherseite mit dabei. Also je flexibler auch diese Seite reagiert auf Schwankungen, umso besser lassen sich dann auch noch kurzfristige Speicher integrieren. Aber ich sehe das schon auch so, diese gesicherten Kapazitäten sind für längere Zeiträume eben erforderlich. Und das kann natürlich durch eine gesicherte Erzeugung erfolgen, aber eben auch durch Langzeitspeicher oder eben Wasserstoffspeicher beispielsweise. Das kann sich dann auch sehr gut ergänzen. Wichtig ist für uns an unserer Stelle eben vor allen Dingen, dass das jetzt nicht unbedingt zentrale Lösungen sind, sondern dass man eben auch diese Möglichkeiten im dezentralen Bereich auch voll ausschöpft und sich nicht konzentriert auf einzelne größere Spots.
Bevor wir nun gleich zu Wasserstoffgasspeichern kommen, möchte ich noch eine kurze letzte Frage stellen. Und zwar das, was ja natürlich in Ihrem Bereich auch ziemlich relevant ist. Rechnet sich so ein Batteriegroßspeicher für Sie als Unternehmen auch wirtschaftlich oder für Unternehmen allgemein? Ab wann rechnet sich ein Batteriegroßspeicher für ein Unternehmen?
Aktuell rechnen sich die Speicher tatsächlich ganz gut. Die Erlösmöglichkeiten an den Spotmärkten sind aktuell auskömmlich, um einen Speicher wirtschaftlich zu betreiben. Wir sehen allerdings natürlich schon mit dem zunehmenden Hochlauf, der zunehmenden Bereitstellung von Speichern im Markt, dass sich das natürlich dann auch zukünftig wieder ein Stück weit einbremsen wird, Erlösmöglichkeiten zurückgehen. Grundsätzlich kann man sagen, wenn man die Möglichkeit hat, einen großen Speicher zu bauen, einen größeren Speicher zu bauen, ist das sicherlich auch sinnvoll, insbesondere bei einer höheren Kapazität. Man kann jetzt schlecht sagen, muss man sich individuell angucken, dass es da jetzt eine gewisse Untergrenze gibt, wo man jetzt sagt, ab da lohnt es sich nicht mehr. Also wir sehen aktuell eine sehr gute Wirtschaftlichkeit von den Batteriespeichern, eben durch die Effekte, die wir an den Spotmärkten sehen, erwarten aber auch, dass das halt sich dann im Laufe der nächsten Jahre auch doch dann relativ stark zurückgeht oder auf ein niedrigeres Niveau zurückgeht, als es heute ist.
Herr Bauer, nun kommen wir zum Thema Wasserstoffgasspeicher. Was bedeutet es, Energie in Form von Wasserstoff zu speichern? Können Sie uns einmal den Prozess von der Stromerzeugung bis hin zur Einlagerung und Wiederausspeisung bzw. Umwandlung des gespeicherten Wasserstoffs bei Ihrem Wasserstoffspeicher kurz erläutern? Also einmal so der kurze Prozess eigentlich, wie funktioniert eigentlich Ihr Wasserstoffspeicher?
Wenn wir beim Strom beginnen, wir müssen mal über eine Elektrolyse Wasserstoff erzeugen. Also der Strom, der Überschussstrom wird dazu verwendet, Wasser zu zerlegen in Wasserstoff und Sauerstoff. Und der Wasserstoff ist dann das speicherbare Molekül, das wir mit einem Verdichter auf Druck bringen und in eine Lagerstätte einspeichern. Und dort findet dann die eigentliche Speicherung statt. Lagerstätte heißt bei uns, es ist eine poröse Sandsteinstruktur, die umgeben ist von einem dichten Tongestein. Es handelt sich dabei um eine ausgeförderte Erdgaslagerstätte. Das heißt, von Natur aus war da immer schon Gas drinnen und man hat dieses Gas vor etlichen Jahren produziert und kann jetzt diese Lagerstätte, diese natürliche Lagerstätte, einer nachhaltigen Nutzung zuführen, indem man jetzt dann erneuerbare Energie in Form von Wasserstoff speichert. Ja, und wenn dann Energie benötigt wird, kann man den Wasserstoff wieder über eine Sonde, über die man auch schon eingespeichert hat, entnehmen, muss ihn dann noch ein bisschen aufbereiten und dann dem Markt oder den Verbrauchern zuführen. Das könnte zum Beispiel ein Wasserstoffkraftwerk sein, das dann eben Strom und Wärme produziert. Und so ist eigentlich dieser saisonale Kreislauf dann geschlossen.
Mhm. Sie haben es gerade schon erwähnt, es ist eine ehemalige Erdgaslagerstätte und es ist ein Porenwasserstoffspeicher. Wie unterscheidet sich denn der Betrieb eines unterirdischen Wasserstoffspeichers oder eines Porenwasserstoffspeichers von einem Erdgasspeicher? Gibt es da größere Unterschiede oder ist das Prinzip relativ gleich?
Das Prinzip ist eigentlich relativ gleich, also sowohl jetzt was das Design anbelangt und dann auch den Betrieb, können wir das eigentlich sehr gut vergleichen. Wir haben ja den weltweit ersten Wasserstoffspeicher, der so eine Erdgaslagerstätte nützt, seit 2023 in Betrieb. Wir haben jetzt schon 3 so saisonale Speicherzyklen abgeschlossen und aus den bisherigen Betriebserfahrungen zeigt sich, dass das absolut vergleichbar ist. Die Verfahrensschritte, wenn man so quasi den Wasserstoff wieder entnimmt, sind analog zur Erdgasspeicherung. Man muss ein freies Wasser, das Gas eventuell aus der Lagerstätte mitnimmt, abscheiden. Man trocknet den Wasserstoff, aber das sind genau die gleichen Verfahrensschritte wie auch bei der Erdgasspeicherung. Und dann kann man den Wasserstoff einer Verwendung zuführen. Was schon ein Thema ist, das man sich genauer anschauen muss, ist die geforderte Wasserstoffqualität, die bereitstellen können. Mhm. Eine ausgeförderte Erdgaslagerstätte bedeutet ja nicht, dass das klinisch rein ist oder klinisch sauber ist, sondern da sind natürlich noch immer Reste an Kohlenwasserstoffen drinnen. Und wir haben bis jetzt trotz dieser vorhandenen Kohlenwasserstoffe eine sehr gute Wasserstoffqualität erzielen können. Wenn man aber jetzt Wasserstoff zum Beispiel in Brennstoffzellensystemen einsetzen möchte, dann ist hier noch einmal eine Aufbereitung, eine Hochreinigung erforderlich. Mhm. Auch dafür haben wir schon Systeme getestet. Also das ist an sich möglich, ist aber natürlich dann auch ein Kostenfaktor, der zu berücksichtigen ist.
Mhm. Welche Rolle spielt Wasserstoff für eine saisonale Speicherung? Also zum Beispiel über den Winter hinweg, vielleicht mal aus Ihrer Sicht gesprochen, aber auch so systemisch gedacht.
Ja, systemisch gedacht ist es eigentlich die einzige Möglichkeit, erneuerbare Energie ganzjährig zur Verfügung zu stellen. Also eine andere Methode kenne ich de facto nicht. Ja, ich könnte noch irgendeinen Flüssigenergieträger herstellen und den in irgendwelchen Tanks speichern, aber das wird dann, glaube ich, noch aufwendiger und noch teurer. Der große Vorteil, den wir hier mit der untertägigen Speicherung, der Nutzung von Lagerstätten, die in 1000, 2000 Meter Tiefe liegen haben, ist ja, dass der sichtbare Footprint erstaunlich klein ist in Relation zur gespeicherten Energiemenge. Also mir hat das auch sehr gut gefallen, diese Größenvergleiche von den Batteriespeichern und wie man das auch in Relation setzen kann zu Kraftwerken. Aber wenn wir die Energiemenge, die wir unter Tage speichern können, obertägig irgendwo lagern müssten, das ist de facto nicht vorstellbar. Die Anlage, die dann an der Oberfläche, an der Erdoberfläche sichtbar ist, ist in Relation dazu eigentlich sehr klein und überschaubar. Hat natürlich ein industrielles Gepräge, aber in Anbetracht der umgesetzten Energiemengen ist es, glaube ich, vielleicht um hier eine Größenordnung auch noch zu nennen, im Erdgasbereich, wir sind einer der größten Erdgasspeicherbetreiber. Wir können 75 Terawattstunden Energie speichern in Form von Erdgas. Wenn wir jetzt alle diese bestehenden Speicher umrüsten auf Wasserstoffspeicher, dann kommt natürlich die deutlich geringere Energiedichte von Wasserstoff in Relation zu Methan oder zu Erdgas zum Tragen. Also wir müssten dann ja wahrscheinlich auf unter ein Drittel dieser Energiemenge gehen. Aber noch immer sprechen wir von Terawattstunden, die wir speichern können. Und es gibt auch Studien, dass man genau das auch brauchen wird, wenn man ein erneuerbares Energiesystem realisieren möchte. Und wenn man über das erneuerbare Energiesystem auch noch andere Prozessketten auf erneuerbare umstellen möchte, also die Industrie etc. etc.
Können Sie da vielleicht einmal einen Größenvergleich geben? Sie sagten, 75 Terawattstunden können Sie einspeichern. Was für einen Verbrauch haben Sie in Österreich aktuell, wenn man das jetzt mal so in Relation setzt vom Gesamtenergieverbrauch Österreichs oder von einer Sparte, sagen wir jetzt Industrie oder Haushalte? Was wäre da so der Vergleich?
Naja, wenn ich jetzt den Erdgasverbrauch in Österreich nehme, dann liegen wir, schwankt natürlich auch abhängig vom Witterungsverlauf, dann sprechen wir ungefähr von 70 bis 80 Terawattstunden. Die RAK könnte alleine diesen Gesamtverbrauch Erdgas speichern aktuell. Das ist natürlich nicht notwendig, sondern unsere Dienstleistungen gehen ja weit über unsere Landesgrenzen hinaus und mit unseren Speichern erbringen wir eben auch sehr viele Dienstleistungen, zum Beispiel für den süddeutschen Raum. Jetzt muss man natürlich betrachten, dass das Erdgas nur ein Teil der Gesamtenergie ist. Also Gesamtenergieverbrauch in Österreich wird bei 300 Terawattstunden liegen und Erdgas hat eben den entsprechenden Anteil darin.
Wenn man jetzt mal vom Größenvergleich spricht, vorhin hatten wir ja so das Bild von Herrn Deutschle, dass in so einem Container, was war es, eine Megawattstunde war auf wie viel Quadratmeter ungefähr, Herr Deutschle? Können Sie mir nochmal kurz helfen?
50 ungefähr.
50 Quadratmeter, eine Megawattstunde. Wie sieht es denn beim Wasserstoff aus? Natürlich ist es unterirdisch statt oberirdisch, aber jetzt trotzdem mal so vom Größenvergleich gesehen. Wie sieht es da denn aus mit der Speicherdichte, sage ich jetzt mal?
Sie meinen jetzt, wie viel Platz brauchen wir an der Erdoberfläche?
Genau, wenn wir jetzt das mal wirklich vom Oberflächenvergleich, was bräuchte ich für eine Lagerstätte, einen Wasserstoffspeicher und im Vergleich dazu einen Batteriespeicher, kann man das in Relation setzen?
Bedingt, ja, natürlich. Also unsere Demonstrationsanlage, die wird ein Flächenausmaß von, ich sage jetzt einmal 60 mal 60 Meter haben in etwa. Sie können es gerade sehen auf meinem Bildschirmhintergrund, die Zuhörer können es nicht sehen. Und mit diesem Flächenausmaß haben wir aktuell einen Speicher von in etwa 3,5 Gigawattstunden, den wir bewirtschaften. Das ist, wie gesagt, eine sehr kleine Lagerstätte, ist eine Demonstrationsanlage. Kommerziell eskalierte Speicheranlagen sind natürlich schon nochmal ein Eck größer. Aber umgekehrt, die Lagerstätten sind dann noch viel größer. Also ich glaube, dass die Flächenrelation verbessert sich dann noch einmal deutlich.
Vielleicht haben Sie recht, dass so der Vergleich nicht so komplett natürlich fair ist, sage ich jetzt mal. Aber dafür nutzt man ja auch sozusagen schon frei gewordene Lagerstätten untergrundmäßig, was das sozusagen angeht. Also die Oberflächenplatzeinnahme von so einem Wasserstoffspeicher ist relativ gering, wenn man natürlich die jeweilige passende Untergrundlagerstätte hat. Für welche Situationen ist Wasserstoff denn besonders geeignet? Was sind die günstigsten Produktionszeiträume und die Hochzeiten, wo der eingespeicherte Wasserstoff wieder verwendet wird, also ausgespeichert wird?
Ja, ich könnte mir es jetzt einfach machen und sagen, das entscheiden unsere Kunden. Und wir betreiben quasi die Infrastruktur und wie gesagt, unsere Kunden entscheiden, wann Wasserstoff produziert wird, wann Wasserstoff in den Speichern nominiert wird. Ganz so ist es natürlich nicht. Hier in den mitteleuropäischen Breiten sind es natürlich die Sommermonate, wo wir substanzielle Überschüsse auch heute schon haben, wo wir auch das Thema Abregelung von erneuerbarer Energie haben und wo wir jetzt, wenn man ein Gesamtkonzept betrachtet, eigentlich danach trachten sollten, dass man einen Elektrolyseur möglichst durchgängig betreibt. Nicht nur in der Mittagsspitze zwischen, weiß ich nicht, 10 Uhr und 14 Uhr den Elektrolyseur aufdreht, sondern im Zusammenwirken oder im Wechselspiel auch mit den Kurzzeitspeichern einerseits die Tag-Nacht-Verlagerung macht und aus dieser verlagerten Menge dann möglichst konstant einen Elektrolyseur beliefert. Das wäre eigentlich systemisch der Idealzustand. Dann kann ich über, ich sage jetzt einmal, 5000 Stunden im Jahr den Speicher befüllen, um ihn dann zu den Zeiten, wo es wirklich kalt wird, wo viel Energie benötigt wird, wo PV nichts liefert, wo Windstille vielleicht dann auch noch ist. Auch die in Österreich sehr stark, die Wasserkraft hat im Winter wenig Leistung. In einem Winter, so wie wir ihn jetzt gerade hatten, sehr trocken, da liefert auch die Wasserkraft nichts mehr oder nur mehr sehr wenig. Also da wird wirklich Energie überall benötigt. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass wir ja zunehmend zum Beispiel unseren Raumwärmemarkt elektrifizieren. Ja, also wir brauchen ja dann genau Strom, wenn wir ihn eigentlich nicht erneuerbar zur Verfügung stellen können. Und das sind dann natürlich die Zeiten, wo aus so einem Speicher entnommen werden wird.
Was sind denn die größten technischen Hürden beim Bau und beim Betrieb von Wasserstoffspeichern? Auch vielleicht, wenn es jetzt um diese Ein- und Ausspeicherzeiträume geht, in denen Sie sehr aktiv sind.
Ja, ich sehe da eigentlich gar nicht wirklich große technische Hürden. Wir haben eben eine Demonstrationsanlage errichtet. Das hat an sich sehr gut funktioniert. Wir sind sehr zufrieden, wie der Speicher sich verhält, wie die Anlagen funktionieren, was jetzt den Speicher selbst anbelangt. Also die Hürden sehe ich momentan eher woanders. Also dass man irgendwie halt auch ein Marktdesign entwickelt, das diese Speicherung ermöglicht, dass man irgendwo auch im Genehmigungsregime vielleicht den einen oder anderen Stolperstein noch ausräumen muss. Technisch wird es funktionieren, da sind wir uns eigentlich sehr sicher. Wo ich noch Hürden sehe, auch oder auch immer wieder in der Branche wahrnehme, ist die Wasserstofferzeugung. Die muss ja nicht zwingend am Speicher passieren, sondern die kann ja dort passieren, wo die Erneuerbaren auch letztendlich den Überschuss generieren und das soll auch dort der Wasserstoff erzeugt werden. Wir wollen ja die Stromnetze letztendlich dann auch entlasten und transportiert den Wasserstoff dann über Pipelines zum Speicher und zu den. Ja. Und in dieser Wasserstofferzeugung, also da eine entsprechende Zuverlässigkeit und technische Reife hinzubekommen, da war jetzt unser Eindruck, dass da schon auch noch ein bisschen ein Fortschritt möglich ist.
Also der Flaschenhals ist sozusagen nicht eigentlich bei Ihnen angesiedelt, sondern vorgelagert bei der Erzeugung und wahrscheinlich bei den Rahmenbedingungen, wie Sie schon sagten, was den allgemeinen Wasserstoffhochlauf angeht.
Ja, aktuell sehe ich so, ja. Aber es ist natürlich auch viel Fortschritt zu beobachten und das sehe ich uns auf einem guten Weg, ja.
Wo wird denn der von Ihnen gespeicherte Wasserstoff später vor allem genutzt? In der Industrie, im Strom, im Verkehr? Können Sie das so unbedingt festmachen oder ist das komplett, ja, diversifiziert und abhängig von den jeweiligen Situationen?
Wir überlassen das dem Markt. Also am Ende entscheidet das der Markt, entscheiden das unsere Kunden, wohin sie den Wasserstoff letztendlich verkaufen. Ich meine, hier in der Demonstrationsprojekt haben wir eine Wasserstoffpipeline auch errichtet, die den gespeicherten Wasserstoff dann unseren internen Verbrauchern zuführt. Wir haben ein wasserstofftaugliches Blockheizkraftwerk errichtet und erzeugen dort Strom und Wärme, die wir selber im regulären Speicherbetrieb benötigen. Wir haben auch die Möglichkeit, den Wasserstoff derzeit ins Erdgasnetz zu blenden, weil noch keine weiterführende Wasserstoffinfrastruktur verfügbar ist und können das so auch emissionswirksam oder emissionsreduzierend zum Einsatz bringen.
Mit Blenden meinen Sie also beimischen dem Erdgas?
Beimischen zum Erdgas, ja, mit 2%. Ja, also derzeit ist es hauptsächlich eine Eigennutzung. Und dann denke ich, dass das in vielen Wasserstoffstrategien, in der europäischen Wasserstoffstrategie, in der österreichischen und ich vermute auch in der deutschen Wasserstoffstrategie drinnen steht, dass eigentlich dieser erste Wasserstoff einmal den fossilen Wasserstoff, den wir sowieso brauchen, in der chemischen Industrie ersetzen soll. Mhm. Also das ist, sage ich mal, ein Gedanke, der da mitspielt. Aber genauso ist natürlich dieses Schließen des saisonalen Kreises eine absolut valide Variante, hier im Winter mit hohen Wirkungsgraden wieder Strom und Wärme zu erzeugen, dort, wo sich das irgendwie realisieren lässt.
Sie waren mit Ihrem Wasserstoffspeicher Vorreiter in Europa und weltweit. Wie sehen Sie aktuell die Lage für Wasserstoffspeicher? Werden viele Wasserstoffspeicher von Unternehmen errichtet oder stockt der Ausbau? Beziehungsweise falls es stockt, woran liegt's?
Ja, also die tatsächlich realisierten Projekte, glaube ich, sind noch sehr überschaubar von der Anzahl. Wir selber bereiten uns auf die Skalierung vor. Wir haben Projekte, wo wir Machbarkeitsstudien machen für die nächsten Skalierungsschritte. Also das ist schon sehr konkret und wir könnten auch jederzeit die Investitionsentscheidung für die nächsten Projekte treffen. Ja, der Markt muss den Bedarf letztendlich signalisieren. Also irgendwer muss einmal eine Zahlungsbereitschaft für diese Dienstleistung signalisieren. Mhm. Dann können diese Investitionen stattfinden. Es geht ja doch um signifikante Investitionen von größeren Anlagen. Also das kann man nicht auf Verdacht machen. Und das ist jetzt, glaube ich, irgendwo so dieser nächste Schritt, der notwendig ist und der fehlt. Dass wir diese Wasserstoffspeicher brauchen, ist unbestritten. Es gibt etliche Studien auf europäischer Ebene, es gibt Studien auf nationaler Ebene, die alle einen Wasserstoffbedarf auswerfen, die den Bedarf auch beginnend ab 2030 signalisieren. Aber wenn ich 2030 signifikante Mengen an Wasserstoff speichern möchte, ja, dann muss ich beginnen, solche Projekte in Angriff zu nehmen, weil sonst geht sich das in den typischen Projektzyklen einfach nicht aus.
Dann würde ich gerne einmal auf den Vergleich bzw. das Zusammenspiel von Batterie- und Wasserstoffspeichern eingehen wollen. Meine Frage wäre eigentlich gewesen, sind Batteriespeicher und Wasserstoffspeicher eher Konkurrenten oder ergänzen sie sich? Das haben Sie beide mir schon beantwortet eigentlich im Verlauf des Gesprächs. Sie ergänzen sich. Die Frage wäre dann eher, wie ergänzen sie sich noch besser in Zukunft? Also bräuchte es da noch sozusagen mehr oder ist das jetzt schon ein System, was sich eigentlich so langsam einspielt und einpendelt?
Ich kann gern beginnen. Also ja, ich würde das gern nochmal unterstreichen. Also ich glaube, es geht wirklich um ein sinnvolles Zusammenspiel der unterschiedlichen Speichertechnologien und im Idealfall ergänzen sie sich und man installiert nicht mutwillig Leistung auf beiden Systemen. Das würde dann ein nicht sehr effizientes Gesamtsystem bedeuten. Und ich glaube, auch der Business Case für die einzelnen Speichertechnologien lässt sich ja dann so nicht mehr realisieren. Das Wesen jedes Speichers ist ja, dass er eigentlich gegen seinen Markt arbeitet. Der zusätzliche Speicher reduziert die Margen oder die Preisspannen im Markt. Also da gilt es ja irgendwo ein sinnvolles Maß auch dann zu wählen. Mhm. Dieses Idealsystem, wo wir uns jetzt einig sind, dass es das gilt zu realisieren, ich bin mir nicht sicher, ob das aktuelle Marktdesign schon dahin führt, dass wir dieses Idealsystem erreichen. Es muss ja dann jeder Marktteilnehmer irgendwo seinen Business Case generieren. Und das ist, glaube ich, schon noch eine Herausforderung, dass wir von einem, ich sage jetzt mal, volkswirtschaftlich sinnvollen System, wo eben dieses Zusammenwirken realisiert ist, dass wir das noch übersetzen müssen in betriebswirtschaftliche Konzepte, ja. Für die Batterienspeichern ist es aktuell, glaube ich, gegeben. Das hat Herr Teuschle ausgeführt. Aber natürlich auch mit der Perspektive, dass das sich vielleicht ändern wird. Für die Wasserstoffspeicher ist es noch nicht ganz so gegeben. Ja, da gilt es einfach, ein Marktdesign zu entwickeln, das dann in diese Richtung geht. Ja. Mhm.
Kann ich auch nur bestätigen und ergänzen. Ich glaube, was wir auch jetzt gesehen haben, jetzt auch mal im Kontext der Energiewende, es ist sehr viel Förderung in den Ausbau der Erneuerbaren gelaufen. Auch erforderlich, auch sicherlich auch noch weiter erforderlich, aber ich glaube gerade so im Hinblick auf die Integration eben auch von weiteren Technologien muss man eben auch wirklich schauen, braucht es da vielleicht noch einen Förderrahmen, der eben gerade in Bezug auf Langzeitspeicher dann irgendwo auch die Möglichkeit ergibt, dass man eben erneuerbare Energien auch über einen längeren Zeitraum noch sinnvoll einspeichern kann, dass es Business Cases gibt, die sich irgendwie rechnen. Also ja, wirklich auf dem kurzfristigen Markt, aktuell für Speicher gut. Und das fand ich gerade sehr gut gesagt, Herr Bauer, die arbeiten immer gegen sich. Das ist so, ja, wir sehen das natürlich rücklaufend, weil wir diese Kannibalisierung dann eben auch sehen, ja, kommen immer mehr auf den Markt, also werden die Margen immer schlechter. Das ist am Ende auch der Markt, ja, da wird dann am Ende auch dann weniger zugebaut irgendwann mal, wenn das soweit ist. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das kann sich super ergänzen, aber es muss eben für alle auch der Business Case dabei passen.
Sie haben gerade was sehr Interessantes gesagt, dass man eine Förderung gegebenenfalls halt bräuchte. Da muss ich natürlich direkt ans EEG denken. Also bräuchten wir eine Art EESG, also für Speicher, was genau solche Speicheroptionen gegebenenfalls trägt und so einen Markt halt mehr anstoßen würde?
Es ist halt schwierig, weil die Politik ja versucht, die Systemkosten zu senken. Und wenn man jetzt natürlich mit einem neuen Förderinstrument kommt, was wieder Geld kostet, ist das politisch wahrscheinlich schwierig. Allerdings muss man natürlich auch vielleicht versuchen zu priorisieren. Was ist das Ziel? Wo will man hin? Und technisch ist das alles möglich. Braucht, denke ich, schon auch Unterstützung. Und dann die Frage der Finanzierung und wie man das am Ende, auf welche Schultern man es lädt, das ist ein politisches Thema.
Wenn man das Energiesystem der Zukunft denkt, Herr Bauer, Sie hatten gerade eben schon mal so ein bisschen von der idealisierten Welt oder von der idealen Energiesystem oder Speichersystem gesprochen. Wie würde das aussehen? Also wer macht dann was und was bräuchte es dafür eigentlich so, dass wir uns in diese Richtung mehr entwickeln? Gibt es da konkrete Punkte, wo Sie sagen würden, ja, wenn wir das jetzt machen, wenn wir das jetzt anstoßen würde, das würde auf jeden Fall helfen?
Aktuell kämpfen wir alle ein bisschen damit, dass dieser Wasserstoffmarkt entsteht, also dass hier ein liquider und lebendiger Markt entsteht. Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich hier auch Nachfrage generieren kann, nicht? Ich kann irgendwie Marktprämien ausschütten oder ich kann Quoten vorschreiben, letztendlich jetzt fossil erzeugten Wasserstoff durch grünen Wasserstoff zu ersetzen. Der CO2-Preis oder CO2-Zertifikate sind eine Stellschraube, wo ich ansetzen kann. Also es gibt schon mehrere Möglichkeiten. Ja. Ich bin jetzt nicht der Typ, der immer nach Forderungen schreien möchte. Ich glaube, die Speicher an sich, da ist eh gescheiter, die sollen sich selber tragen. Wo ich schon, glaube ich, Notwendigkeit sehe, ist wahrscheinlich die Elektrolysen selber, also diese Umwandlungsdienstleistung, damit eben sichergestellt ist, dass wir auch nicht zu viel erneuerbare Energie abregeln und damit letztendlich volkswirtschaftlichen Verlust haben, ja, damit wir auch die Wertschöpfung in den Ländern behalten und so weiter und so weiter. Und da wäre es schon, glaube ich, überlegenswert, ob man nicht eben gerade die Einnahmen aus den CO2-Zertifikaten auch dazu verwendet, hier mal diese Infrastruktur aufzubauen, die ja dann sehr langlebig ist und was die Betriebskosten dann anbelangt, eher überschaubar ist, abgesehen vom Strom, den man natürlich dort hinbringen muss. Das, glaube ich, sind so die Möglichkeiten, die sich aktuell ergeben würden, um hier vom Fleck zu kommen. Ich meine, sonst das ganze Thema Pipeline-Infrastruktur und so weiter, da gibt es eh jede Menge Diskussionen und Überlegungen beziehungsweise auch schon Entscheidungen mit dem deutschen Kernnetz. Also das, glaube ich, ist eh ganz gut auf Schiene.
Gibt es heute schon konkrete Szenarien, wo beide Technologien zusammenarbeiten? Also wo praktisch so etwas wie eine Art Verbundspeicher aus Batterien und Wasserstoff gedacht wird? Also wahrscheinlich Batterie- und Wasserstoffspeicher zusammen ist vielleicht noch nicht so in der Praxis angekommen, aber gibt es da schon Pläne, das zu realisieren?
Bei uns ja. Diese Demonstrationswelt, die wir uns da aufgebaut haben, die wird heuer ergänzt noch um einen Batteriespeicher, mit dem Zweck, letztendlich die Elektrolyse gut bewirtschaften zu können. Ja.
Also da gibt es auch schon sozusagen ja, ein Praxisbeispiel. Ist das auch etwas, was Sie denken, das wird in Zukunft eher die Regel sein bei Wasserstoffspeichern, dass es halt so eine Art direkte Verbindung schon gibt? Also jetzt nicht systemisch gedacht, sondern wirklich die einzelnen Speicher, dass die sich sozusagen in einem kleinen System ergänzen?
Würde ich eher als die Ausnahme sehen, wenn ich jetzt eben den Wasserstoffspeicher in die Skalierung bringe, die ja notwendig ist, um auch mit den Kosten runterzukommen, dann sprechen wir von sehr großen Speichervolumina. Also ich sage, bei uns geht es los irgendwo bei 100 Millionen Kubikmeter Wasserstoff, die wir dann speichern können. Das funktioniert ja eigentlich dann nur mehr, wenn ich mehrere Elektrolysestandorte zusammenziehe und hier auch eben den systemischen Nutzen der Batteriespeicher, die in der Fläche verteilt sind, mit einbeziehe. Das alles am Standort des Speichers zu konzentrieren, funktioniert allein deshalb schon nicht, weil ich ja diese Stromanschlussmöglichkeiten nicht so konzentrieren kann, ja, oder das einen Aufwand bedeuten würde oder auch eine lange Projektvorlaufzeiten bedeuten würde, den Stromanschluss überhaupt zu realisieren.
Also das, was Sie in Ihrer Projektanlage haben, ist halt ein Beispiel, aber es wird wahrscheinlich nicht die Regel werden. Dann einmal zu kritischen Punkten. Wo liegen denn jeweils eigentlich die größten Risiken und Unsicherheiten in beiden Speichertechnologien? Also bei Herrn Bauer habe ich schon so rausgehört, dass es eher die Ungewissheit, wie die aktuelle Planungssicherheit halt da ist, wie die Wasserstoffmengen halt auch garantiert werden können, die eingespeichert werden. Bei Ihnen, Herr Deutschle, war es so ein bisschen dieser Faktor, ob sich irgendwann der Markt selbst kannibalisiert, weil die Kapazitäten größer werden. Sind das die einzigen beiden Punkte oder gibt es da bei Ihren beiden Speicherarten, die Sie vertreten jetzt in dem Fall, gibt es da noch andere Punkte, die zu Risiken oder Unsicherheiten führen können?
Es ist ja so, wenn Sie heute investieren in Batteriespeicher, machen Sie ja auch eine Wette auf die möglichen Erlöse in den nächsten Jahren. Also es ist ja nicht so, dass sich der Speicher jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren refinanziert. Es muss halt dann schon noch eine Zeit lang laufen. Da muss man entsprechende Prognosen machen, Projektionen und Gutachten erstellen lassen, die letztendlich aussagen oder wo man eine Abschätzung bekommt, wie denn die Wirtschaftlichkeit des Speichers in den nächsten Jahren noch aussieht. Und da ist man natürlich auch auf unbekanntem Terrain. Man hat natürlich kurzfristig die Terminmärkte, hat man im Blick. Man weiß auch, was die Politik in den nächsten Monaten oder Jahren vielleicht auch kurzfristig vorhat, wie sich dort die Ausbaupfade entwickeln. Kann man einigermaßen abschätzen, wie sich das auch für die Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern darstellt. Aber ich sag mal, auf einen längeren Zeitraum, 4-5 Jahre nach vorne, ist man dann doch schon eher im Ungewissen und geht dann ein gewisses Wagnis ein. Unabhängig davon, dass jetzt eine Kannibalisierung stattfindet, die dazu führt, dass die Erlöse von den Speichern dann auch geringer werden. Das ist einfach die grundsätzliche Unsicherheit, was das Thema Preisentwicklung angeht. Was dann natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist die Regulierung. Also wir haben jetzt das Thema mit der Agnes-Regulierung, also die Reformierung der Stromnetzentgelte. Da erwarten wir jetzt die neue Festlegungsentwurf. Es sollen ja dann auch die EE-Anlagen zukünftig Einspeiseentgelte zahlen. Es soll Speicherentgelte geben. Es soll dynamische Netzentgelte geben. Also es muss nicht dazu führen, dass Speicher dann nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können. Ganz im Gegenteil, es kann auch dazu führen, dass eben dieses Thema netzdienlicher Speichereinsatz dadurch zunehmend in den Fokus gerät oder nach vorne fokussiert wird und die Wirtschaftlichkeit sich dadurch sogar noch verbessert. Aber es sind eben Unsicherheiten aktuell, die auch im Einzelfall dazu führen, dass Investitionsvorhaben nicht getätigt werden, weil das eben auch ja letztendlich dann das entscheidende Kriterium ist, zu sagen, es ist mir zu unklar, was da genau kommt. Man kann es nicht genau abschätzen und man investiert dann an der Stelle nicht. Man hat auf der einen Seite eben die Marktentwicklung und auf der anderen Seite natürlich auch regulatorische Änderungen, die dazu führen, dass sich das Geschäftsfeld eben verschlechtert.
Herr Bauer.
Ich sehe es grundsätzlich positiv. Wir sind unterwegs, einen Wasserstoffmarkt zu entwickeln. Wir sind unterwegs, eine Wasserstoffinfrastruktur zu entwickeln. Das gilt, glaube ich, für Deutschland genauso wie für Österreich. Wir sind der festen Überzeugung, dass sowohl ein Wasserstoffmarkt als auch eine Wasserstoffpipeline-Infrastruktur nicht funktionieren werden, wenn es nicht auch Speicher dazu gibt. Man muss das immer als Gesamtsystem sehen und auch entsprechend entwickeln. Das stimmt mich sehr zuversichtlich, dass dieses Konzept an sich einmal aufgehen wird. Natürlich schwierig ist der Weg, dorthin zu kommen. Ja. Wir versuchen aktuell einen sehr reifen Erdgasmarkt oder die Spielregeln eines sehr reifen Erdgasmarktes 1:1 umzulegen auf einen Wasserstoffmarkt. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so funktionieren kann. Wenn ich zurückdenke, also nicht ich selber, sondern aus letztendlich historischen Betrachtungen heraus, dann war ja am Beginn dieser Erdgaswirtschaft auch, es gab langfristige Importverträge, es gab langfristige Kundenbeziehungen und die haben letztendlich Investitionen ausgelöst, ja, zu diese Import-Export-Beziehungen und so weiter und so weiter. Und das heutige Marktgeschehen im Erdgasbereich zielt eher auf kurzfristige Verpflichtungen ab, ja, also auf Einjahresverträge, so was gilt für Speicher, das gilt für Lieferungen etc. etc. Und das löst aber keine Investitionen aus. Und da, glaube ich, müssen wir noch einmal nachdenken, wie können Investitionen tatsächlich gelingen. Ja? Bei den Pipelines hat man das gemacht, indem man irgendwo Risiko auch genommen hat für die Pipeline-Betreiber. Das muss man wahrscheinlich auch für Erzeuger und für Speicherinfrastrukturbetreiber auch denken. Ja? Ob es jetzt die gleiche Lösung ist oder eine ähnliche Lösung, sei mal dahingestellt. Aber das ist sicher noch ein kritischer Punkt, den wir irgendwie angehen müssen in Zukunft.
Wenn wir jetzt mal darüber hinausgehen, das sind jetzt vor allem wirtschaftliche, zum Teil auch politische Sachen, aber welche so konkreten Entwicklungen, seien es jetzt regulatorischer Natur, gesetzlicher Natur, erleben Sie aktuell als prägend für Ihre Branche und die Planung für Ihr weiteres Speichergeschäft?
Also was ich einfach faszinierend finde zu beobachten, ist die Kostendegression bei den Batteriespeichern, die, glaube ich, jetzt viel ermöglicht und Investitionen generiert. Und was ich mir erwarten würde oder hoffen würde, ist, dass eine ähnliche Kostendegression auch bei den Elektrolyseuren stattfindet. Das würde natürlich hier schon noch einmal ordentlich einen Schub für die Wasserstoffbranche bedeuten. Bei der Wasserstoffspeicherung selber jetzt, also das, was unseren unmittelbaren Teil der Dienstleistung anbelangt, glaube ich, waren wir in den letzten Jahren sehr innovativ. Wir haben uns drüber getraut, immer wieder in die Demonstration auch zu gehen. Das hat sich bezahlt gemacht, weil wir jetzt einfach sehr schöne Resultate auch sehen können und die Bestätigung bekommen haben, dass das funktioniert. Natürlich gibt es auch im weiteren Betrieb immer wieder neue Erkenntnisse und die fließen ein in die Optimierung. Aber es ist jetzt nicht mehr zu erwarten, dass es hier eine durchgreifende Innovation gibt, die jetzt alles revolutionieren würde. Ja, das sehe ich nicht.
Wenn wir jetzt aktuell von Speichern reden und von Business Cases, dann sind das immer marktgetriebene Lösungen, die sich an Börsenpreisen und an Regelenergiepreisen orientieren. Aber wir werden, und das erwarten wir jetzt auch, dass dieses Thema Netzdienlichkeit, netzdienliches Verhalten zunehmend eine Rolle spielt. Da ist immer wieder beim Punkt Regulierung, da muss auch da was passieren. Die Stromnetzbetreiber brauchen entsprechende Anreize, um auch so innovative Lösungen wie Speicher halt auch entsprechend umzusetzen. Also nicht nur rein auf den Leitungsbau, auf den Ausbau, sondern eben auch die entsprechenden Anreize für den Speichereinsatz und ja, die Integration von Batteriespeichern im System zu haben. Das ist also das, was wir jetzt auch erwarten, dass da eben auch zunehmend Fokus drauf gelegt wird. Und wir sehen auch, jetzt mal abgesehen von den Speichern, die man irgendwo in der Nähe von einem Umspannwerk aufstellt, eben zunehmend auch die Wichtigkeit der Grünstromspeicher, also der reinen Grünstromspeicher in Kombination mit den Erzeugungsanlagen, die einfach dazu führen, dass man den Strom, der erzeugt wird, mehr verlagert, ohne jetzt direkt aus dem Netz welchen zu beziehen, sondern halt wirklich einfach ein Shifting macht und damit auch die erneuerbaren Anlagen auch weiterhin wirtschaftlich betrieben werden können. Denn das sieht man eben auch durch diesen, sag ich mal, starken Preisverfall, die negativen Preise, selbst mit Förderung, hat das schon enorme Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit und auch auf die Realisierung von PV- und Windprojekten. Und da sehen wir die Speicher eben auch zunehmend als notwendiges Vehikel, um diese Projekte auch noch umzusetzen.
Wenn ich dann vielleicht nochmal einhaken darf, Systemdienlichkeit war jetzt ein, glaube ich, gutes Stichwort. Also dieses systemdienliche Einsatz von Batterien, aber auch eben von Elektrolyseuren, die ja das Stromsystem dann auch entsprechend entlasten, der muss in irgendeiner Form honoriert werden. Also das ist gerade eine Diskussion bei uns in Österreich, eben, dass man hier entsprechende Systemnutzungsentgeltbefreiungen auch bekommt, wenn ein entsprechender Betrieb sichergestellt ist. Aber das ist nur ein Aspekt. Ein anderer Bereich, glaube ich, wo wir auch noch ein bisschen innovativer denken könnten, ist das Blenden von Wasserstoff oder das Beimischen von Wasserstoff ins Erdgasnetz. Das ist, glaube ich, auch eine Maßnahme, die es helfen würde, mit den ersten Elektrolyseuren in den Markt zu kommen, auch wenn es noch keine vollumfängliche Wasserstoffinfrastruktur gibt. Und da würde ich mir einfach manchmal wünschen, dass es ein bisschen mehr Pragmatismus gibt und nicht dieses Goldplating-Denken, dass nur der reine Wasserstoff einen Umwelteffekt erzielt. Auch der geblendete Wasserstoff hilft, Emissionen zu reduzieren, und das gehört, finde ich, anerkannt und würde einfach helfen, da jetzt mit den ersten Elektrolyseuren in den Markt zu kommen.
Auf jeden Fall. Also da gibt es viele Diskussionen, die auch wir als DVGW zum Teil führen, was Low Carbon Hydrogen einen schnelleren, kurzfristigen bis mittelfristigen Einfluss auch hätte auf CO2-Emissionseinsparungen. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Dann würde ich einmal abschließen wollen, wenn wir jetzt zurückdenken in 19 Jahren, 2045, bis dahin müssen wir ja Klimaneutralität erreicht haben. In Deutschland steht es im Grundgesetz, die EU hat es sich auf die Fahnen geschrieben. Was wird sich beim Thema Energiespeicher im Vergleich zu heute am meisten verändert haben? Was würden Sie sagen?
Also ich würde sagen, die Batteriespeicher werden etabliert, sind sie ja jetzt schon, aber es wird eben noch ein viel größerer Anteil von Batteriespeichern im System sein. Wir werden ein Stromsystem sehr wahrscheinlich sehen, was sehr flexibel ist. Nicht nur jetzt mit Bezug auf stationäre Batteriespeicher, auch in Bezug auf Elektromobilität, also auch mobile Speicher werden eine große Rolle spielen. Wir werden auf der Verbraucherseite eine viel höhere Flexibilität sehen, also auch entsprechend durch dynamische Anreize den Stromverbrauch nach der Erzeugung anzupassen. Und es wird ein viel digitaleres System sein, als es heute schon ist. Auch wenn man jetzt an seine Verbraucher zu Hause denkt, dass sich dann alles irgendwo digital nach der Verbrauchssituation halt irgendwo steuern und steuern lassen. Ich erwarte da schon, dass wir einen anderen Markt sehen, eine viel digitalere Welt sehen, und ich sehe die Batteriespeicher dort neben der Flexibilisierung der Verbrauchsseite ganz stark im Vordergrund. Ich sehe aber natürlich auch die Wasserstoffspeicher, die notwendig sind, um eben auch längere Phasen, an denen eben auch die Flexibilität erforderlich ist für längere Zeiträume, dass sie dort entsprechend da sind und auch den Beitrag leisten, den sie leisten können.
Ja, ich sehe es auch so. Also ich glaube, in 19, 20 Jahren werden Wasserstoffspeicher eine aktive Rolle im Energiesystem spielen. Ich gehe davon aus, dass wir dann einen sehr lebendigen und florierenden Speichermarkt haben, einen Wasserstoffmarkt haben, der letztendlich dann auch Speicher beinhaltet und dass es eine vollumfängliche Wasserstoffinfrastruktur gibt, so wie wir sie heute beim Erdgas kennen. Nur dadurch wird es uns gelingen, weg von den Fossilen zu kommen.
Dann vielen lieben Dank, Herr Bauer, vielen lieben Dank, Herr Deutschle, für diesen sehr interessanten Blick auf Batterie- und Wasserstoffspeicher aus der Praxis. Ich fand es sehr spannend zu sehen, wie die Umsetzung und der Betrieb von diesen beiden verschiedenen Speichertypen funktioniert und nehme vor allem mit, dass es nicht die eine Speicherart für die Energiewende benötigt, sondern das Zusammenspiel von verschiedenen Optionen und Einsatzmöglichkeiten. Ja, vielen Dank Ihnen beiden für den Einblick.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich fand es auch sehr spannend.
Dankeschön.
Viel gelernt über Wasserstoff heute.
Und für alle ZuhörerInnen, die sich noch weiter für das Thema Energiespeicher interessieren, speziell im Bereich Wasserstoffspeicher, aber auch Batteriespeicher, empfehle ich sehr das neue DVGW-Wissensheft Energiespeichern, aber wie? Indem wir verschiedene Arten von Energiespeichern vergleichen und deren Anwendungsgebiete analysiert haben. Das Wissensheft können Sie kostenlos lesen und downloaden auf der DVGW-Webseite. Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, liken Sie uns gerne auf Spotify und teilen Sie diese Folge. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder im Wissensfunk mit weiteren wissenschaftlichen Fakten und aufschlussreichen Einblicken in die Welt des Wassers und der Energie. Tschüss!